Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Nightliner. Nach dem Sieg der Kölner Haie gegen die Grizzlies Wolfsburg, der Sieg, der die Rekordniederlagenserie abgewendet hat. Und einer, der hat es seit Wochen prophezeit, dass die Haie diesen Rekord nicht brechen werden. Hallo Dennis.
Hi Tube. Ja, habe ich. Ich habe gerade was getrunken, ich muss mich nochmal räuspern. Umso überraschter bin ich aber auch, dass meine 5-0-Vorhersage von gestern Abend irgendwie eingetroffen ist, obwohl ich selbst nicht dran glauben konnte. Manchmal hat man Glück im Leben.
Ich hoffe, du hast viel Geld draufgesetzt.
Gar nichts.
Ja, dann bist du selber schuld. Kein Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten, Dennis. Ja, die Haie haben 5-0 gegen die Grizzlies Wolfsburg gewonnen. Wie immer zuerst mal kurz die harten Fakten: zu Hause gespielt, die Haie zu Hause geguckt, der Dennis in der Arena gewesen bin ich. Genauso wie außer mir 11.151 Zuschauer dann noch, also insgesamt 11.152 in der Arena. Und es war ein glatter 5-0 Erfolg der Haie. 1-0, 2-0, 2-0 in den Dritteln. Der erste Treffer durch Ben Hanowski in der 17., das 2-0 durch Freddy Tiffels in der 26., das 3-0 Alex Oblinger kurz vor der Drittelpause, 40. Minute, 41. Minute, kurz danach direkt Marcel Müller mit dem 4. und den Schlusspunkt Jason Axon in der 53. Minute in Überzahl. Ja, Dennis, du kommst aus einer 17-Spiele-Niederlagenserie und bügelst dann das Team der Stunde, was aus den letzten 10 Spielen 8 Siege, einmal gepunktet und nur eine glatte Niederlage geholt hat, mit 5-0 weg. Was macht das mit dir?
Es wirft wahrscheinlich mehr Fragen auf, als es Antworten gibt. Das gilt durch die Bank weg für alle, behaupte ich. Jubelstürme bin ich auch nicht ausgebrochen. Ich bin froh für den Club, dass er nicht diesen Rekord reingeholt hat. Am Ende, ja, ist es halt sonst irgendwie so ein Schandfleck und das will man ja auch irgendwie nicht. Trotzdem war es ja historisch, weil es ein Haie-Rekord trotzdem war mit den 17 Spielen. Aber ja, am Ende muss man sagen, dass man eigentlich mehr Fragezeichen hat als vorher. Weil du hast was ganz, ganz Wichtiges gesagt und das muss für diese Folge auch der Aufhänger sein. Wir reden davon, dass wir, dass die Kölner Haie gegen die stärkste Mannschaft der Liga aus den letzten 10 Spielen 5-0 gewonnen hat, nachdem man 17 Spiele in Folge verloren hatte. Da kommen automatisch Fragen und da braucht mir auch jetzt keiner sagen, dass er dann verwundert ist über manche Reaktionen aus dem Publikum. Mir braucht keiner sagen, dass er verwundert ist über Reaktionen, die man aktuell in den Internetforen, auf Social Media und so weiter liest. Das geht alles in die gleiche Richtung. Und ja, ich weiß nicht, ob wir heute Antworten liefern können, weil aktuell bin ich auch noch nicht, also ich weiß noch nicht, wo was eine Antwort sein könnte, aber schauen wir mal, ob wir sie gemeinsam erarbeiten können.
Also können auf jeden Fall schon mal sagen, am Ende, wenn Dennis und ich fertig sind, bleibt dran. Wir haben am Ende ungefähr, ich bin noch nicht ganz fertig mit dem Schneiden zum jetzigen Zeitpunkt, ich sag mal so 10 Minuten, vielleicht ein bisschen mehr, an Stimmmaterial von Philipp Walter, Moritz Müller und Uwe Krupp, was ich auf jeden Fall zu hören lohnt, und das ist bei weitem noch nicht alles, was wir hatten. Ich glaube, wenn wir die Interviews allein nur die Antworten genommen hätten, hätten wir locker schon das Wesentliche, was wir an Antworten da rausgezogen haben. Und ja, man kann schon mal sagen, dass da natürlich auch auf die Reaktion von den Fans ein bisschen mit eingegangen wird, denn die war, wie du gerade schon gesagt hast, nicht durchgängig positiv. Also das ja, das begann so mit Anfang des letzten Drittels, dass du schon so merktest in der Arena, in der Nordkurve passiert irgendwas. Ich war mir zu Beginn nicht sicher, wie karnevalistisch die alle sind, ob die einfach geschwiegen haben, weil ja heute auch eine bekannte Kölner Karnevalistin, Marie-Louise Nikuta, verstorben ist, ob es damit was zu tun hatte und die einfach da ein Zeichen setzen wollten, was man ja auch schon mal gemacht hat. Und dann merktest du es aber irgendwann, dass das sich natürlich auf das Spiel überträgt, weil ansonsten die Südkurve, die hat ganz normal weitergemacht, hätte man das aus der Nordkurve auch mit Sicherheit mit dem Süden vorher abgestimmt gehabt. Und dann ging es ja auch irgendwann los mit den Sprechchören, wollt ihr uns verarschen und so weiter, was es da alles zu hören gab. Pfiffe natürlich auch aus dem Rest der Arena gegen die Nordkurve, aber das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das, was wir gestern gesagt haben, das spaltet jetzt. Egal, was heute passiert.
Ja, da muss man natürlich immer ein bisschen fair bleiben. Uwe Krupp hat sein erstes Spiel 5-0 gewonnen. Punkt. Das ist natürlich wichtig, wichtig auch für ihn, damit er in Köln wieder ankommt. Und ich glaube auch nicht, dass die Pfiffe gegen ihn gingen.
Nein, das glaube ich auch nicht.
Sowieso nicht. Es ging auch nicht gegen den Club, sondern es stellt sich einfach die Frage, warum ist diese Mannschaft so ausgewechselt? Und auch das ist nur eine Momentaufnahme. Wir kennen ja noch nicht die nächsten 2, 3 Spiele. Warum ist sie so ausgewechselt? Obwohl es nur eine Trainingseinheit gab und das war ja das Anschwitzen vor dem Spiel, also nichts Besonderes. Mir kann auch keiner erzählen, dass eine Kabinenansprache dich dazu bringt, aus einer 17 Spiele langen Niederlagenserie die beste Mannschaft des aktuellen Monats mit 5-0 zu besiegen. Es wäre, glaube ich, was anderes gewesen, wenn du so ein knappes, erkämpftes 3-2, 4-2 gehabt hättest oder sowas in der Richtung. Ich meine, man muss auch mal dazu sagen, wir haben uns ja auch mal ein 5-0 und so weiter mal gewünscht. Also auch das ist ja auch, will man ja auch irgendwo, ne? Deswegen ist es ganz, ganz schwierig, darüber irgendwie zu diskutieren und die richtigen Worte zu finden. Ich weiß es eben auch noch nicht, weil du willst ja am Ende auch gerade aus der letzten Sharkbite-Folge, die wir hatten, wo wir über Uwe Krupp gesprochen haben, wo wir darüber gesprochen haben, wie skeptisch muss man sein, welche Baustellen gibt es jetzt für den Club. Und ja, man muss ja so ein bisschen aufpassen, dass man nicht am Ende da draußen als persönlich angegriffen oder beleidigt sich gibt oder irgendwie als verbittert wirkt. Wenn man jetzt über einen 5-0-Sieg sauer oder enttäuscht ist oder sowas. Das ist es ja nicht. In erster Linie freue ich mich auch darüber, wenn wir halt einfach 5-0 gewinnen, egal wie die Konstellation war. Trotzdem sind einfach ein paar Fragezeichen da. Du hast es ja gerade schon erwähnt. Was muss da eben mit so einer Mannschaft passieren? Und eigentlich zeigt das auch, dass in dieser Mannschaft scheinbar mal wieder viel mehr kaputt war, als man denkt. Und das ist, ja, auch das ist eine Geschichte, die wir jede Saison im Februar irgendwann erzählen. Und ich bin auch ganz ehrlich, ich bin sehr müde, darüber zu erzählen. Es macht einfach irgendwann auch keinen Spaß mehr.
Ja, wie gesagt, sie auch immer wieder das Gleiche. Und ich glaube, du meinst das auch so, nicht unbedingt nur innerhalb der Mannschaft, sondern auch so im Verhältnis Mannschaft, Trainer wahrscheinlich auch.
Ja, wir haben ja eben ein bisschen rumgeflaxt, als ich gesagt habe, der Lieblingsgegner der Haie-Mannschaft ist ja seit 2014 der Trainer, weil man da noch kein Duell gegen verloren hat. Man muss sich das mal vorstellen, man hat eigentlich ja die Mannschaft auch jedes Jahr ausgetauscht, aber es ist jetzt auch der 7. Trainer in 6 Jahren oder der 7. Trainerwechsel. Da kann man tatsächlich von einem Lieblingsgegner sprechen. Das ist Wahnsinn. Das ist nach wie vor, und das hat ja mit dem Spiel heute gar nichts zu tun, das hat ja auch was mit zu tun, was in den letzten Wochen los war, ist es ja wild, vogelwild, was da passiert. Und ja, am Ende muss die Mannschaft darauf eine Antwort finden. Man hat natürlich viele Vermutungen, man hat viele Ideen, woran es liegen könnte, aber auch da gibt man sich ja auf ganz dünnem Eis, weil man ja selbst nicht in der Kabine mit dabei ist, weil man natürlich nicht mit oder sagen wir anders, natürlich hört man ein paar Stimmen aus dem Umfeld, wir hören auch sicherlich etwas aus den Spielerkreisen, aber auch da ist man ja irgendwann unsicher, wem glaubst du eigentlich noch was? Weil es ist, im Endeffekt fühlt sich alles immer wieder an wie ein großer Widerspruch.
Ja. Das also wir haben schwierig. Ja, wir haben ja das Interview von Philipp Walter habe ich ja schon gehört. Und wenn ihr es gleich hört, hört mal so mit einem kleinen spitzen Öhrchen mit rein. Er sagt ganz deutlich, das kann ich jetzt, glaube ich, schon mal vorweg sagen, dass er aus Überzeugung gehandelt hat, dass er Anfang des Monats auch sehr überzeugt noch von Mike Stewart war und dann man ihm diese Zeit gegeben hat, über die Länderspielpause noch was zu ändern und dann diese vier Niederlagen jetzt diesen Umschwung gebracht haben. Und dann spricht er auch an einer Stelle von einer veränderten Faktenlage. Und das lässt mich insofern aufhorchen, weil dazu überhaupt nichts weiter gefragt worden ist. Es wurde auch nicht weiter drauf eingegangen, aber wenn du nach sowas, nach so einer Situation so einen Satzfragment raushaust und wir kennen Philipp beide als jemanden, der sehr überlegt Sachen auch sagt und dem man nicht viel in den Mund legen kann oder ähnliches, sondern der halt auch wirklich, wirklich weiß, was er sagt, dann ja, kann man das interpretieren, als da lag mehr im Argen, als man dann vielleicht auch nach außen so alles verkauft hat?
Ich muss ehrlicherweise sagen, bei mir machst du gerade im letzten Satz weg. Ich weiß jetzt nicht, wie es draußen für die Leute war. Ich weiß nur, dass du mit einer Frage geendet hast.
Die kann ja, ich jetzt nicht beantworten. Also ich sag's nochmal ganz kurz für dich. Für die Aufzeichnung ist das Gott sei Dank egal, weil die bei mir aufgezeichnet wird. Ja, wie gesagt, Philipp hat gesagt, es gab diese veränderten Fakten und musst du dann einfach davon ausgehen und das so interpretieren, auch wenn da nicht weiter nachgefragt worden ist, dass da mehr im Argen war und dass dann Sachen ans Licht gekommen sind, vielleicht auch die vorher nicht bekannt waren, die ihn dazu gebracht haben, sich das Ganze anders zu überlegen als die reinen Ergebnisse, die dann eingefahren wurden.
Natürlich gibt es da so ein paar Dinge, weil du ja ein Fundament aufbaust, auch immer für die nächsten Jahre. Das ergibt sich aus einer Vertragsliste und so weiter. Und wenn halt Philipp weiter sagt, es gibt eine veränderte Faktenlage, dann kann das eben auch sein, dass genau dieser Stamm, den die Haie ja auch schon länger haben, immer wieder in kleinen Teilen natürlich verändern, vielleicht auch irgendwann mal gesagt hat, wir wollen das nicht mehr. Und dann hast du eine andere Faktenlage, weil auch das wissen wir und das haben wir ja auch im Sharkbite gesagt. In der vorletzten Sendung habe ich auch darüber berichtet, dass eigentlich das Verhältnis zwischen Trainer und Mannschaft ja ganz gut war. Nachdem wir diese Folge quasi veröffentlicht haben, habe ich ganz, ganz viele Meldungen bekommen aus dem direkten Umfeld. Nein, das ist gar nicht der Fall. Und dann passiert nämlich genau das. Und es spielt auch so ein bisschen dafür, dass diese ganze Folge, wie sie passiert ist. Inzwischen bestätigt ja auch jede Partei, dass man am Samstag erst miteinander gesprochen hat. Auch Uwe Krupp hat ja gesagt, das war sehr, sehr kurzfristig für ihn. Das bedeutet, ich bin mir auch noch nicht sicher, wie viel Einfluss da wirklich diese Pause hatte, weil wenn du sagst, es hat nach der Pause nochmal eine eigene Dynamik angenommen, dann sind es vielleicht die ersten ein, zwei Spiele, da merkst du was und dann fängst du Gespräche an. Du arbeitest ja irgendwann an einem Plan B. Aber mit dem Plan B hast du erst gearbeitet letzten Samstag. Und das kann halt eigentlich nur sein, wenn es in dieser Woche davor nochmal, wie du es eben so schön zitiert hast, eine veränderte Faktenlage vorfindest. Und das kann ein Beispiel sein. Ich muss direkt dazu sagen, aber genau da sind wir ja bei dem dünnen Eis. Wir wissen es nicht. Wir haben keine Kameras in der Geschäftsstelle, schon gar nicht bei Philipp im Büro, auch nicht in der Kabine.
Das wäre noch meine Idee.
Mikros wären auch sinnvoller. Ja. Mikros wären sinnvoller. Aber nichtsdestotrotz, ja, ist das zumindest etwas, wo ich es mir erklären kann, warum es auf einmal eine andere Faktenlage gab, warum Philipp aus Überzeugung, wie er ja sagt, dann auch anders handelt, weil dann muss er das natürlich auch tun. Spiegelt aber genauso wieder, was alles kaputt ist bei den Kölner Haien. Und das ist halt dann das Ärgerliche. Aber nochmals, das ist eine Interpretation, womit du ein sehr, sehr großes Fass aufmachst, eine sehr große Baustelle aufmachst. Da weiß man halt einfach nicht mehr, als eben so ein bisschen indizienmäßig daran zu gehen. Und dann, wie schon gesagt, bist du auf dünnem Eis unterwegs.
Ja, es kann natürlich auch ganz einfach sein, um das jetzt einfach mal auch wieder so ein bisschen gerade zu rücken, weil es ja wirklich reine Spekulation ist, dass der Gesellschafter einfach den Daumen erst gehoben hat und ihn dann gesenkt hat, so römischer Feldherr-mäßig. Das ist.
Und das kennt ja ein Uwe Krupp.
Ja.
Ja, also bei ihm war es ja genau der Fall 2014, dass ein Gotthard gesagt hat, nee, jetzt nicht mehr. Und dann musste halt ein Peter Schirmberger, ich glaube, er war es damals, das Ganze ausführen. Ja, passiert. Also auch das ist natürlich auch hier wieder eine Option, ganz klar.
Aber der schöne Spruch, du hast es ja eben auch gesagt, die Haie haben ihren Lieblingsgegner zuletzt wieder bezwungen. Die Macht in der Kabine, trifft das weiterhin zu? Trifft das vielleicht auf die Kölner Haie zu, wie auf keinen anderen Club in der Liga?
Das kann sein, wir wissen natürlich viel zu wenig über die anderen Clubs.
Also ich würde jetzt einfach
Wir
mal
sind ja
in.
zum Beispiel letztes Jahr auch im Halbfinale gewesen. Das heißt, es gibt ja auch dieses Team, was ja auch trotz Trainer ins Halbfinale kommt. Da hatte man zwar dann Dan Lacroix irgendwie an der Bande stehen, aber davor eine ganze Saison ja aus Trotz gutes Eishockey gezeigt. Also diesen Weg gibt es ja auch und vor allem auch dieser Weg zeigt, dass man auch trotzdem in der Geschäftsstelle dann Gehör finden kann. Deswegen, wenn das der Fall ist, dass man hier über die Mannschaft sprechen muss, dann es ist es umso unbegreiflicher, was da in diesem Jahr passiert ist. Und da muss man ehrlich sagen, wenn das wirklich dieses Gesamtbild skizziert, dann haben die Kölner Haie tatsächlich in den letzten 6 Jahren die letzten 6 Jahre weggeschmissen. Ja, weil es ja dann immer wiederholend ist, von Saison zu Saison. Und wie kannst du dagegen arbeiten? Naja, natürlich kannst du dich von manchen Spielern trennen, wo du halt glaubst, dass das in diese Richtung geht. Das haben die Haie ja auch hier und da mal gemacht. Es war sehr schmerzhaft. Das hat dafür gesorgt, dass deutsche Spieler einen großen Bogen um die Kölner Haie machen. Muss man natürlich an der Stelle auch ganz klar sagen. Also es hat auch einen nachhaltigen Schaden genommen, das zu tun. Auf der anderen Seite, und das wäre vielleicht auch mal so ein Ansatz, du musst über deine Teamhierarchie nachdenken. Und wenn du natürlich sagst, hey, wir haben da vielleicht. Der Humor ist irgendwie, aber wir können nicht frei handeln, weil das bringt uns wieder an einer anderen Stelle Probleme. Dann denk darüber nach, welchen Spieler du verpflichten kannst, der diese Hierarchie noch mal ein bisschen durchbricht und der halt wirklich sagt, hier bin ich. Ja, so jetzt mal ganz klischeemäßig gedacht, hol dir jemanden rein, der direkt sagt, ich bin hier der Boss. Ich meine damit nicht das Kapitänsamt, sondern einfach nur intern sagt, ich bin hier der Boss, der aber dann genauso auf dem Eis liefert. Also so ein Typ Ibrahimovic, ne? Also wenn man das jetzt mal wirklich klischeemäßig aufteilt, dann bist du natürlich, hast du da eine Chance, nochmal was zu bewegen innerhalb der Mannschaft. Ansonsten hat man gerade echt so ein bisschen das Gefühl, dass du der Mannschaft völlig abhängig bist davon, ne? Und gar keinen Einfluss nehmen kannst, was da passiert. Und das ist ein auch genauso gefährlich, aber dünnes Eis.
Ja, auf dünnem Eis spielt man noch Eishockey. Also von daher, das kann auch gut gehen oder es kann 17 Spiele in Folge lang schief gehen. Von daher sind wir da in guter Gesellschaft,
Ja,
möchte ich
aber da
fast
muss man ja
sagen.
auch ganz einfach mal fragen, ne? Also wäre das, was in den letzten 6 Jahren bei den Kölner Haien passiert ist, wäre das auch passiert, mit so Leuten wie damals, die man hatte, mit Schlegel, mit Julien, mit Hicks, mit McElwain zu ihren besten Jahren, wohl bemerkt jetzt nicht in den letzten Karrierejahren und so weiter. Und da sage ich, also nein, bin ich felsenfest davon überzeugt, die letzten 6 Jahre wäre nicht so passiert, einfach weil man selbst überlegt hätte, wie man den Arsch hochkriegt. Und das ist so etwas, was ich ja auch inzwischen echt stark unterscheiden muss bei den Kölner Haien. Auf der einen Seite hast du diese Geschäftsstelle, also Philipp Walter und Thorsten Pfennig zusammen neu aufgebaut haben in den letzten 1, 2 Jahren, die mit Manpower da ist, die wirklich selbst den Arsch hochgekriegt haben und den Beweis dafür angestellt haben, dass man auch im Eishockey einen guten Zuschauerschnitt abliefern kann, dass nicht immer die anderen schuld sind. Und genau das fehlt mir eben auf dem Eis so ein bisschen. Und wie schon gesagt, ich glaube, die Generation, die wir davor hatten, bei denen wäre das auch irgendwie so gewesen. Ich kann mich daran erinnern, unter Hans Zach hieß es halt immer, hey, wenn Hans Zach mit seiner Drittelpausenansprache fertig war, und halt rausgegangen ist, dann ist ein Hicks nach vorne gegangen, hat mit dem Team besprochen, wie man Powerplay spielt. So machen wir das jetzt als Mannschaft. Also auch so ein bisschen Trotzreaktion. Ich
Ja,
habe heute das.
das war genau das Beispiel, auf das ich tatsächlich auch hinaus
Ah,
gewollt hätte. Mit
Entschuldigung.
Hans Zach, Nö, ist ja kein Problem. Wo man halt am Ende gesagt hat, Hans Zarre ist erst gegangen, als der Vertrag ausgelaufen ist. Und dann hast du halt zwar diese Stimmungen in der Kabine gehabt, genauso wie du es gerade gesagt hast, ne? Und man hat es ja auch gegen Ende dann immer mehr gesehen. Ne? Ich erinnere mich an dieses vierte Halbfinale gegen Düsseldorf, wo die Haie in der Overtime den Siegtreffer machen, wo sie kurz vor Ende der regulären Spielzeit noch ausgeglichen haben, das Ganze in Spiel 5 gebracht haben und Hans Zarre irgendwie verloren auf dem Eis alleine gefeiert hat. Und da irgendwie niemand so wirklich dabei war oder auch dabei sein wollte, aber dennoch hattest du an sich auf dem Eis nie das Gefühl, als würde das so ein bisschen bringen, was es so die letzten Jahre hatte. Dass es dann so, also vielleicht im Vergleich noch so ein bisschen mit dem letzten Jahr, dass man halt aus Trotz dann ein bisschen anders, aber auch gut spielt, weil man selber gewinnen will, aber nie so diese Punkte hatte, wie man sie in den Jahren davor hatte. Da sind die Trainer ja im Vergleich zum letzten Jahr entlassen worden, als es schlecht lief. Dieses Jahr hat man nur halt sehr lange damit gewartet.
Ja, aber da ist auch natürlich der Club gefragt. Ne? Und auch das finde ich, das muss man eben dazu sagen, vielleicht das noch abschließend, weil wir wollen eigentlich über das heutige Spiel ja sprechen. Abschließend so ein bisschen in die Richtung, selbst wenn es diese zwei, drei, vier, fünf, von mir ist auch nur ein Spieler gibt, der diese Linie fährt, dann braucht es immer noch eine Mannschaft, die sich davon anstecken lässt. Und deswegen ist das auch das, was hier passiert, eine Gesamtschuld der Mannschaft und nicht von einzelnen Spielern. Wie ich schon gesagt, hätte man eben diese Charaktere, da sind wir auch wieder beim Thema Kaderplanung, die Leistungsträger auf dem Eis sind und in der Kabine stark, dann wäre das auch nicht passiert. So, und dieses unsere Leute, die in der Kabine stark sind, sind ja nicht unbedingt die Punktelieferer oder die Punktebringer und die Stützen und die Leistungsträger auf dem Eis. Und ich glaube, das ist eben genau die gefährliche Mischung, die in Köln herrscht. Wie lange, kann ich nicht sagen, aber das ist für mich zumindest eine Erklärung, warum das hier seit Jahren so läuft, wie es läuft.
Dann wollen wir es an der Stelle jetzt damit auch bewenden lassen, weil du sagst es, wir haben auch noch ein Spiel so ein bisschen zu besprechen, was die Haie, wie gesagt, 5 zu 0 gewonnen haben, Rekord abgewendet. Dazu das erste Mal seit 9 Partien kein Gegentreffer in eigener Unterzahl bekommen. Es ist der erste Shutout dieses Jahr. Also das kommt dann auch wirklich alles im Positiven zusammen. Und dennoch sage ich mal, gerade das erste Drittel. Das kannst du am Ende auch anders ausgehen haben und dann fällst du vielleicht wieder in diese alten Muster zurück. Du hast dann das Glück, dass mit dem ersten richtigen Fehler in der Wolfsburger Hintermannschaft, schönen Gruß an der Stelle, leider Gott sei Dank an Nick Latter, der den alten Kollegen noch mal so ein bisschen was Gutes tun wollte. In dem Moment hat man das Gefühl, verliert die Scheibe, von hinter dem eigenen Tor kommt. Das war in der ganzen Situation auch schlecht gespielt von den Wolfsburgern hinter dem eigenen Tor. Verliert sie dann an Benanowski und der dreht sich und schießt aus der Drehung und das Ding geht halt oben rein. Ja, du kannst genauso gut sagen, in den letzten 17 Spielen haben wir so Chancen auch gehabt und das Ding ging nicht rein und jetzt geht er einfach rein und damit gehst du 1 zu 0 in Führung. Das erste Mal seit dem 2.2. gegen München, also es ist auch fast, oder was heißt fast, es ist fast auf den Tag genau 3 Wochen her, dass das mal so war und dann gehst du halt mit 1 zu 0 in die Drittelpause, wo du dir denkst, ja, von der Chancenverteilung und von den Anteilen am Eis her, nicht unverdient, aber in anderen Spielen liegst du zu dem Zeitpunkt bereits 2-0 zurück.
Genau, wir hatten vor allem lagen wir in der Schussstatistik und so weiter hinten.
Ja, im
Auch
Vergleich zu sonst
sehr,
ist richtig. Auch sehr lange
genau, sehr
lagen wir.
untypisch zu den letzten Spielen. Was hat sich irgendwie verändert? Ich glaube, die einzige Veränderung, die ich gesehen habe, jetzt sagen wir mal aus taktischer, strategischer Sicht, auch da bin ich natürlich irgendwie Laie und beobachte es nur von außen, aber dieses Tiefspielen und hinterher, das gab es nicht mehr so oft. Du hattest spielerische Lösungen gesehen, an der blauen Linie, dass man ins Angriffsdrittel eben spielerisch kommen möchte. Hat auch nicht alles funktioniert, völlig normal. Aber du hast es versucht, den Puck kontrollierter ins Angriffsdrittel zu bringen. Das ist halt das, was irgendwie so ein bisschen aufgefallen ist. Zumindest mir. Vielleicht gab es auch noch ein paar andere Unterschiede. Wir kommen ja gleich auch noch zum Powerplay. Ein bisschen zu den Reihen und zur Eiszeit und sowas alles. Aber rein auf dem Eis, vom Spielerischen her, vom Eindruck her, war das so das Einzige. Ich habe dann auch gehört, in der TV-Übertragung wurde gesagt, dass die Haie sehr viel intensiver unterwegs sind. Witzigerweise, als Dumont den Check gesetzt hat. Wo ich mir denke, naja, komm, jetzt brauchen wir nicht übertreiben, weil ein Dumont checkt seit Spielen jeden Gegner in die Bande. Das ist halt so sein Ding, um ins Spiel zu kommen. Da habe ich jetzt keinen Unterschied gesehen, dass man intensiver war als in den letzten Spielen. Man merkte durchaus eine andere Motivation bei Spielern wie Uvira, der ja auch nicht rausgenommen wurde von Mike Stewart, sondern der sich krank gemeldet hatte. Auch das vielleicht mal eine wichtige Info zu den letzten Spielen. Bei Uvira hat man diesen Sprung gesehen.
Ben Hanowski fand ich auch
Und bei
ähnlich.
Hanowski hatte man auch so ein bisschen den Sprung gesehen, genau. Also von da könnte man vielleicht noch irgendwie so ein paar Unterschiede machen, aber ich bin fast dabei zu sagen, man hat die Spiele inhaltlich eigentlich dann sonst so geführt wie in den letzten Wochen auch.
Ja,
Und ja.
nur die Dinger gingen eben rein, so geschehen im zweiten Drittel, was ich das schönste Tor von den Haien fast fand, weil es das einzige war, was auch so ja so richtig rausgespielt war, war der Treffer von Freddy Tiffels. Man hat sich schön ins Drittel kombiniert, dann kam der Schuss von der Außenbahn, es gab den Rebound, Freddy Tiffels legt ihn sich nochmal schön mit dem Schlittschuh auf und muss ihn dann einfach nur noch quasi an Brückmann vorbei ins leere Tor reinlegen, was Robert neben mir zu der Aussage bewogen hat. Ja, mit den Schlittschuhen kann das, mit den Händen hat er so seine Probleme. Man konnte im weiteren Verlauf des Drittels dann auch wenig dagegen sagen zu dieser Aussage. Und dann das 3:0 Ende des zweiten Drittels. Alex Oblinger frei im Slot. Es ist ein Zweikampf hinter dem Kasten der Wolfsburger an der Bande. Fabio Vohl geht mit da rein, legt die Scheibe mit der Rückhand raus und in allerbester Manier, letztes Jahr glaube ich irgendwann sogar mal in einer Reihe zusammengespielt mit Alex Oblinger, legt er ihm die Scheibe mustergültig auf und dann konnte sich Oblinger aus dem Spot halt Ecke und Art, wie er ihn reinmacht, im Prinzip aussuchen, aber auch das muss man einfach dann dazu sagen. So Chancen hatten wir zuletzt auch und die haben wir in schöner Regelmäßigkeit alle vermasselt. Und das ist dann dieser Punkt, wo du sagst, hey, du führst dieses Spiel 2:0, da kommt so eine gewisse Leichtigkeit rein. Spätestens mit dem 2:0 hattest du Wolfsburg eigentlich so sehr in der Tasche, dass da nicht mehr viel kam und dann wird es auch einfach leichter.
Ja, ich würde sagen, ab dem 3-0 wusste man, in welche Richtung sich das Spiel entwickelte. Ab dem 4-0 war es entschieden, logischerweise. Aber bei dem 2-0 war es vielleicht noch ein bisschen früh, weil du dann immer noch zwei Drittel hast, ne? Macht Wolfsburg in den ersten 5 Minuten im Mittelabschnitt irgendwie den Anschlusstreffer, kann sich das auch irgendwie alles wieder anders entwickeln. Deswegen bin ich so, also ich würde sagen, so ab dem 3-0 hast du gemerkt, jetzt hast du sie gebrochen. Ab dem 4-0, dann war es die Entscheidung.
Ja, das mit dem Gebrochen gebe ich dir recht, aber du hattest trotzdem hattest du so diese spielerische Dominanz, also spielerischen Anführungszeichen, weil es war viel
Ja.
Eishockey-Kampf auch, aber du hattest trotzdem diesen Effekt, dass du den Gegner dominiert hast ab dem 2:0 und
Du hast
das
es
haben wir ja,
kontrolliert,
du hast
ja.
kontrolliert und das haben wir ja seit Wochen nicht mehr gehabt. Dazu muss man natürlich sagen, Wolfsburg auch dieses Jahr ein Gegner, der den Haien relativ gut tut. Kurzer Blick, ob ich auch recht habe, aber ich
Ja, vier
meine,
null.
wir hätten alle vier Spiele gegen die Wolfsburger gewonnen. Unter anderem erinnere ich mich an ein Spiel mit Hattrick von Sebastian Uvira. Ja, ne, das gehört dann, das passt dann alles so ein bisschen mit dazu, ne? Das sind dann halt auch so Sachen wie, dass du dann vorm Spiel vielleicht als Trainer dann auch hingehst und sagst, hey Uwe, ne? Denk mal zurück da gegen Wolfsburg. Ne? Das sind jetzt dieselben Gegenspieler, die du vor dir hast. Damals hast du die reihenweise ausgetanzt. Und wenn du das halt auch gut rüberbringst, dann hat das halt vielleicht auch dann kurzfristig für diesen Moment jetzt auch so einen Effekt, weil die ersten eins, zwei, drei Chancen im Spiel, vor allen Dingen die erste richtig große, dieser Alleingang, das war halt Sebastian Uvira. Und wenn du diesen Alleingang einfach nimmst, diese erste Chance, in den letzten Wochen hätte der die Scheibe auf dem Weg dahin verstolpert, der wäre mit der Scheibe am Tor vorbei in die Bande gerutscht, aber hätte irgendwas passiert, aber nicht das, was es heute war. Es war ein Abschluss aufs Tor. Brückmann hat den gut gehalten, das hätte auch da schon das 1:0 für die Haie sein können. Aber so kommst du dann halt da rein und du sagst es spätestens das 4:0 Anfang des letzten Abschnitts. Das war dann die endgültige Entscheidung. Marcel Müller nach dem Bulli. Verlust eigentlich von Colin Smith, wo die Scheibe ins Drittel der Wolfsburger reingesprungen ist, ist Marcel Müller der Erste, der da reingeht, geht noch einen Schritt und nimmt den Schuss einfach mal aus dem Handgelenk und der geht halt oben in den Winkel rein. Den hätte Felix Brückmann rückwirkend sehr gerne zurückgehabt, wahrscheinlich. Also ich habe es mir noch ein, zwei Mal in der Wiederholung angeguckt und freie Sicht, Schlenzer aus dem Handgelenk, also jetzt auch nicht so, dass man sagen kann, der schlägt ein, bevor der Torwart überhaupt reagieren kann. Er hat ihn halt einfach völlig falsch eingeschätzt, ist falsch zur Scheibe gegangen. Ja, und das kommt dann in so einem Spiel alles zusammen. Das 5:0 in Überzahl am Ende durch Jason Akerson, war dann einfach nur nochmal dieses Pünktchen. Ja, i-Tüpfelchen möchte ich nicht sagen, weil das i-Tüpfelchen war eigentlich der Shutout, aber war dann nochmal so diese letzte Konsequenz, dass du halt dann auch bei 4:0, und das ist das, was wir auch schon öfter gesagt haben, mal, dass du es dann weiterspielst bei 4:0 in einem Überzahlspiel, dass du es nochmal ordentlich ausspielst, den freien Mann suchst und findest und dir das Ding dann auch kompromisslos reinnagelt, was dir bei 4:0 vielleicht nicht immer so abgeht innerhalb der letzten 10 Minuten eines Spiels.
Ja, bin ich völlig bei dir. Was man natürlich auch gemerkt hat, kurz vielleicht über das Überzahl, du hattest die Verteidiger, fand ich, waren so aufgestellt, dass der Rechtsschütze da stand, wo er stehen sollte, der Linksschütze da, wo er stehen sollte. Das war ja bei Stewart auch nicht immer so, wenn man so ein bisschen sich die Unterschiede anschaut. Moritz Müller war nicht in Überzahl. Das war natürlich im letzten Spiel von Mike Stewart auch nicht mehr, aber jetzt eben auch nicht. Das wurde auch nicht rückgängig gemacht. Colin Smith hatte keine Powerplay-Zeit. Soweit ich das gesehen habe, das müsste ich jetzt vielleicht kurz noch einmal kontrollieren. Nee, hatte er nicht. Also da hat sich ein bisschen was getan. Ansonsten waren es aber, glaube ich, die üblichen Verdächtigen, die dann in Überzahl gespielt haben. Aber ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen aufgefallen. Stewart hat ja auch sehr gerne mit, ja, wie soll ich das sagen? Er hat es halt ab und zu ja auch mal versucht mit dem Stürmer an der blauen Linie, weil ihm so ein bisschen gefühlt die Verteidiger ausgegangen sind. Das hat Krupp jetzt auch nicht gemacht, aber das war bei Stewart jetzt nicht regelmäßig, das hat er nur ab und zu mal getestet. Da hat man schon ein bisschen was gemerkt, was gerade Krupp auch anders macht. Einen ganz großen Punkt, den Uwe Krupp anders gemacht hat, war die Eiszeitverteilung. Unser Lieblingsthema in dieser Saison, weil wir uns ja immer gefragt haben, warum geschehen da so ein paar Dinge so, die Stewart in Augsburg nie im Leben so gemacht hätte oder so, nie gemacht hat. Das hat sich jetzt auch ein bisschen ausgeglichen. Wir können es ja schon mal vorwegnehmen, quasi über allem gesehen. Alle Spieler der Kölner Haie lagen zwischen 10 und 20 Minuten. Bei Stewart war es halt oft so, dass es einige Spieler unter 10 Minuten gab, einige Spieler über 20 Minuten. Von daher muss man das sicherlich in den nächsten Spielen nochmal beobachten. Aber das war auf jeden Fall diese drei, vier Änderungen, die man heute gesehen hat. Ein bisschen anderes Powerplay, die spielerische Lösung an der blauen Linie, dass man den Puck kontrolliert ins Angriffsdrittel bringt. Und wie gerade gesagt, die Eiszeitverteilung, die sehr viel ausgeglichener war als in der Vergangenheit.
Ja, man muss kurz dazu sagen, einer ist ein bisschen drüber über die 20 Minuten, das ist Taylor Aronson, aber das ist auch der einzige Verteidiger, der sowohl Über- als auch Unterzahl
Ja.
gespielt hat. Ansonsten war das wirklich verteilt, entweder die haben Überzahl oder Unterzahl gespielt. Also es gab sonst keinen, der beides hat. Jakob Kindl, ein Pascal Zerres, ein Moritz Müller waren neben Taylor Aronson die anderen Verteidiger. In der Unterzahl zu viert. Und in der Überzahl hattest du dann halt eben dabei noch Dominik Tiffels, du hattest dabei Colin Ogbekile und du hattest dabei Kevin Gagner.
Ja.
Also
Ja,
das war
ja.
wirklich halt wirklich halt, wie gesagt, mit Taylor Aronson als dem einzigen, der beides gemacht hat, halt wirklich auch aufgeteilt. Im Sturm hast du es halt nicht ganz so, wenn auch nicht ganz so krass. Wie sonst, John Matsumoto hat beides gespielt, und Ben Hanowski hat beides gespielt. Und dazu aber dann auch tatsächlich nur noch, muss man sagen, einen Jason Akerson, der allerdings auch nur einen kurzen Shift in Unterzahl von 38 Sekunden hatte, was im Zweifelsfall auch zwei ganz kurze Shifts am Ende der Unterzahl gewesen sein können, bevor der Spieler wieder aufs Eis kommt. Ja. Habe ich jetzt auch nicht mehr so genau im Kopf, aber ansonsten hast du auch da die Aufteilung gehabt, entweder sie haben Überzahl gespielt oder Unterzahl, und das macht ja auch, das bringt ja auch die Eiszeiten wieder aneinander. Also allein der Punkt bringt das Ganze schon wieder so weit aneinander, dass es halt diese Aufteilung keiner unter 10, keiner über 20 gab, weil jetzt gucke ich gerade, gibt es überhaupt einen, der weder noch gespielt hat? Das meine ich nämlich auch nicht. Doch, Colin Smith, der hat weder über noch Unterzahl gespielt, hat allerdings so dann halt 11 Minuten 5 gegen 5 gespielt, weil er dann meistens bei den ersten 5 drauf war, nach der Über- oder nach der Unterzahl, weil die sich ja aus mehreren Blöcken zusammengefunden haben.
Richtig.
Ansonsten hat dafür alle Spieler eine Rolle gefunden, und das muss man sagen, das spricht dann auf jeden Fall für ihn. Also wir haben natürlich auch ganz viel Kritik in den letzten Tagen daran geübt, aber das hat er exzellent gelöst.
Hat er. Da ist jetzt natürlich immer die Frage, welchen Einfluss haben jetzt wiederum die Co-Trainer genommen. Auch die kann man natürlich nochmal neu bewerten, was das angeht. Möchte ich mich aber nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Kann mir aber durchaus vorstellen, dass das auch ein Plan dafür sein konnte, dass man jetzt direkt nochmal den Cut für die letzten 2-3 Wochen gemacht hat, um natürlich auch den Co-Trainer nochmal die Chance zu geben, unter einem anderen Headcoach zu zeigen, ob sie was können oder nicht, weil die stehen ja natürlich auch noch weiterhin sicherlich auf dem Prüfstein.
Ja, das haben wir auch gestern im Sharkbite lang und breit auch nochmal diskutiert. Also wer das nochmal hören möchte, den Punkt, den der Dennis da gerade aufwirft, ich glaube, da haben wir gestern ein paar Minuten länger drüber gesprochen, als wir das jetzt an der Stelle dann machen können und wollen. Denn so langsam gehen wir auch schon wieder auf die Zeitmarke zu, dass ich sage, übers Spiel haben wir jetzt auch ein bisschen gesprochen. Dennis, 3 Stars heute. Meinst du, die kann man heute mal wieder bringen, oder wollen wir jetzt erstmal abwarten, ob wir das jetzt nochmal so 1-2 Spiele uns angucken, bevor wir das wieder machen? Viel Chancen werden wir dies Jahr nicht mehr haben.
Du hast vollkommen recht. Du überrumpelst mich gerade. Aber ich hätte auf jeden Fall einen. Ich überlege gerade. Ich tue mich deswegen etwas schwer aus dem, was wir am Anfang gesagt haben. Es sind für mich eigentlich mehr Fragezeichen statt Antworten gekommen bei diesem Spiel. Und von daher weiß ich gerade nicht, was ich über so manche Spieler persönlich denken soll. Das ist ja auch immer wichtig. Das, was wir hier im Nightliner machen, das ist ja unsere eigene Meinung, unsere eigene Beobachtung, die wir gerne mit euch teilen, gerne mit euch auch im Anschluss immer an die Diskussion gehen da draußen. Es macht sehr, sehr viel Spaß. Aber ich bin ja weit davon entfernt zu sagen, dass das unsere Meinung die richtige oder immer die richtige ist und so weiter und so fort. Von daher auch das immer wichtig. Und deswegen sage ich auch hier ganz offen, dadurch, dass ich jetzt bei so ein paar Spielern gerade unsicher bin, wäre das vielleicht etwas unfair für eine 3-Stars-Wahl. Aber einen möchte ich auf jeden Fall hervorheben, weil er sich das einfach jetzt über die Saison verdient hat und was mich persönlich einfach nochmal freut. Gerade weil er ja ein sehr sicher geglaubter Abgang ist, das ist Gustav Esslau, der schon in den letzten Spielen seine Saves hatte, auch immer sicherer wurde und heute mit dem 2-0 meiner Meinung nach auf jeden Fall das Ding verdient hat, weil er auch vor allem im letzten Drittel durchaus das Ding nochmal für sich retten musste. Es war jetzt nicht so, dass er beschäftigungslos war.
Ja, den habe ich auf jeden Fall auch drin. Ich habe tatsächlich 3 gefunden, und auch unter der Prämisse, die wir am Anfang aufgestellt haben, bin ich mir ziemlich sicher, dass ich 3 gefunden habe. Also noch 2 neben Gustav Esslau, denen man das auf jeden Fall geben kann. Du darfst mir dann gerne am Ende zustimmen oder sagen, ja, das würde ich vielleicht ein bisschen anderes sehen. Aber zum Zweiten habe ich Colin Ukbekile, der endlich mal wieder seine Eiszeit bekommen hat, der Überzahl Eiszeit bekommen hat, der direkt einen Assist in Überzahl beim 5-0 noch bekommen hat, der das also auf jeden Fall gut genutzt hat, wie er dann auch heute eingesetzt worden ist. Und als drittes, und da hast du eben schon den Punkt genannt, ich habe es jetzt völlig unabhängig dann von Ton oder sonst irgendwas gemacht, ich hätte noch zwei auf der Liste gehabt, einer davon ist es geworden, dass es Lucas Dumont, der Spieler ist, bei dem man jetzt, und das ist wirklich positiv gemeint, bei dem man keinen Unterschied erkannt hat zu den letzten Spielen. Egal in welchem Spiel das war, Lucas Dumont hat immer gespielt wie ein Lucas Dumont, egal ob bei einem Spiel in Düsseldorf, bei einem Spiel in Krefeld oder eben heute. Und du hast diesen Check schon erwähnt und das ist halt genau das, was er momentan spielt. Hat dann heute auch noch einen Assist bekommen zum 3:0. Mal gucken, ob er ihm nachträglich noch aberkannt wird, weil eigentlich kam die Scheibe halt vom Wolfsburger zu Oblinger, bevor er getroffen hat. Aber trotzdem war er natürlich auch in dieser Situation mit drin und war natürlich auch kurz vorher mal an der Scheibe. Und deswegen eher meinen dritten Stern bekommen. Kannst du mir da beipflichten, Dennis?
Sicher. Sicher. Ja, über Dumont, finde ich, muss man nicht groß reden. Auch da muss ich halt immer dazu sagen, das sind einfach diese Spielertypen, die ich mag. Deswegen gehört für mich auch immer so mal zum Motto dazu, dass du halt mal nicht triffst und sowas alles. Das kann jedem passieren. Und genau da mache ich einen Unterschied, dass ich halt sage, Dumont setze ich jetzt eben für die Mannschaft ein. Ein Matsumoto setze ich halt für die Mannschaft ein, indem er für die Jüngeren gerade steht, indem er ein bisschen versucht, Emotionen aufs Eis zu bringen durch Nicklichkeiten, die jetzt nicht unfair sind. Und so weiter. Dumont, der es eben über die Checks macht, über seinen Körper macht, über die Dynamik macht. Alles das, was ich mir in den letzten Wochen dann vielleicht auch eine leise Kritik bei Uvira gewünscht hätte, ja, der ja im Tief seines Lebens irgendwie drin steckt, zumindest was die Karriere angeht. Und dann hätte er sich auch mit solchen Aktionen wieder wahrscheinlich ein bisschen schneller aus der ganzen Nummer rausgeholt. Von daher ist Dumont für mich generell auch einer der Sympathisanten im Team, auf jeden Fall. Und auch einer der Spieler, wie du es gesagt hast, die sich in dieser Saison von keinen Emotionen in dem Sinne haben anstecken lassen, wer der Trainer ist, sondern einfach ihren Teil zu diesem Team, zu diesem Spiel, zu einem möglichen Sieg beitragen möchten. Und das muss man, gerade weil es noch ein jüngerer Spieler ist, Dumont sehr, sehr hoch anrechnen, dass er das macht.
Also eine Sache möchte ich noch kurz dazu sagen, bevor jetzt wieder irgendwer sagt, der hat gar keine Ahnung. Natürlich waren die Spiele eben nur als Beispiele gebracht. Also ich weiß natürlich auch, dass Lucas Dumont weder gegen Schwenning noch gegen Düsseldorf dabei war, weil er natürlich da noch gesperrt hat. Aber einfach, das waren jetzt die letzten Beispiele aus dieser 17-Spiele-Serie, wo man das halt anführen könnte. Krefeld hatte ich ja auch noch genannt. Also.
Genau.
Kopf aus der Schlinge ziehen und so, ne?
Ja, muss auch mal sein. Ja, ansonsten haben wir, glaube ich, alles über das Spiel heute gesagt. Am Ende muss man nach wie vor nüchtern sagen, es sind ein paar Fragezeichen da. Ihr werdet es gleich auch in der Stimme von Moritz Müller hören, der ja auch sagt, er findet es ein bisschen unangenehm, wenn man sieht, was möglich ist. Und es ist für ihn eine sehr komische Sache heute gewesen. Und ich glaube, das ist auch von meiner Seite zumindest ein gutes Schlusswort, weil ich genau das gleiche Gefühl habe. Es fühlt sich von außen genauso komisch an.
Ich habe da nicht mehr viel anzufügen, außer dass ich tatsächlich heute völlig unemotional an die Sache rangegangen bin, was mir beim Tickerschreiben tatsächlich, das hat man vielleicht auch gemerkt, das Ganze ein bisschen einfacher gemacht hat, das nicht ganz so zu überziehen, weder in die eine noch in die andere Richtung. Und damit lassen wir euch jetzt mit, ja, ich glaube, es werden knapp 10 Minuten werden, Stimmen von den dreien, wie eben schon mal erwähnt, Moritz Müller, Philipp Walter und Uwe Krupp zum Abschluss. Alleine am Freitag haben wir das nächste Spiel. Dann spielen die Haie bei den Iserlohn Roosters. Bis dahin, macht's gut, kommt gut durch die Woche. Ciao.
Tschüss.
Ja, natürlich sehr erleichtert, dass diese Geschichte jetzt damit zu Ende geht. Es ist eine komische Gefühlslage gerade. Man ist natürlich froh, gewonnen zu haben, auch so gut gespielt zu haben. Und trotzdem ist es einem doch irgendwie gleichzeitig auch unangenehm, wenn man sieht, was doch möglich ist. Aber ich muss sagen, Sport ist manchmal wirklich eine komische Sache. Es war vielleicht einfach der Effekt und der Luftwechsel, die andere Ansprache. Wir haben natürlich auch Systemsachen schon noch umgestellt. Ich denke, man hat gesehen, wir haben ein bisschen mehr mit der Scheibe gespielt, was uns gelegen kam. Und dann gingen die Tore irgendwann rein und dann hatte ich so das Gefühl, dass ganz viel Last von uns abgefallen. Also wirklich ganz viel Druck und der Gift, was wir einfach die letzten Wochen und Tage geschluckt haben. Also es waren für uns alle, ich verstehe den Unmut von gewissen Leuten, das haben wir heute gehört, kann ich nachvollziehen. Aber man muss sich nachvollziehen, keiner bei uns in der Kabine war in der letzten Zeit glücklich zu Hause. Also es waren schlimme Tage und Wochen für uns. Und wir haben auch nach Antworten gesucht und nicht gefunden. Und ja, umso komisch ist die Gefühlslage jetzt gerade. Wir sind alle als Mannschaft versammelt worden, ganz normal zum Morgen-Meeting. Und da haben wir es dann erfahren, alle versammelt. Und ich denke, wenn ein Trainer nach 17 Niederlagen entlassen wird, dann, also man müsste jetzt lügen, wenn man sagt, man ist dann total überrascht. Aber in dem Moment, wo es passiert, ist dann doch immer was Besonderes. Stewie kam rein, hat sich verabschiedet. Und Stewie ist ein ehrlicher, gerader Mensch, der weiß, was harte Arbeit ist. Und es hat mir für ihn einfach persönlich leid getan, für ihn als Menschen. Und ich glaube, Stewie ist auch jemand, der eine Sache zu Ende bringt, wenn er sie anfängt. Und er hat es hier nicht geschafft. Ich weiß, das schmerzt ihn am meisten. Und möchte ihm trotzdem für die Zeit danken können. Wir haben uns das alle anders vorgestellt. Und verrückt, wie es jetzt heute gelaufen ist.
Ja, das ist Sport. Es gibt manchmal Dinge im Sport, die man auch nicht so gut erklären kann. Ich hatte schon den Eindruck, dass die Mannschaft eine gewisse Leichtigkeit gefunden hat. Man hat auch gesehen, welche gute Arbeit Mike Stewart hier hinterlassen hat, welche Basis, welches Fundament er aufgebaut hat. Und dann passieren solche Dinge im Sport und dann gibt es so ein Ergebnis. Wir haben vor der Länderspielpause eine Situation gehabt, wo ich auch fest davon überzeugt war, dass wir auch aufgrund der Pause nochmal die Möglichkeit haben, nochmal an Stellschrauben zu drehen, die Mannschaft nochmal mehr in die Verantwortung zu nehmen. Mike hat alles reingehauen, hat richtig Gas gegeben. Da bleibe ich dabei, ein überragender Trainer. Es hat aber am Ende nicht funktioniert und wir sind immer weiter in diesen Strudel gekommen. Und dann bin ich als Geschäftsführer natürlich auch in der Verantwortung, diese Überzeugung, die ich Anfang Februar hatte, auch täglich zu überprüfen. Und wenn dann für mich der Eindruck entsteht, dass der Verein Schaden nimmt, dann muss ich auch in der Lage sein, eine Kurskorrektur vorzunehmen. Das habe ich getan und es war eine sehr, sehr schwere Entscheidung, weil Mike hier wirklich richtig Gas gegeben hat. Wir auch eine gute Beziehung innerhalb des Clubs mit ihm hatten, hoffentlich auch weiter haben werden. Es war ein sehr respektvoller Umgang und jetzt, wie gesagt, ist Uwe Krupp an der Bande und wir freuen uns, dass wir das erste Spiel wieder gewonnen haben. Sport ist sehr emotional und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass keiner dieser Spieler 17 Mal in Folge verlieren will. Dass das jetzt nach einem Trainerwechsel so ein Ergebnis gibt, ist natürlich schon was der Sport, so Geschichten schreibt der Sport ab und zu. Ich verstehe Emotionen von Fans, aber seien Sie ganz gewiss, dass diese Spieler nicht damit zufrieden waren, 17 Mal in Folge zu verlieren und sicherlich das heute auch als Befreiung wahrgenommen haben. Es ist ja immer so ein Prozess im Sport, wie man mit so Situationen umgeht. Und das ist alles wahnsinnig komplex. Und ich glaube, was wir heute gesehen haben, zeigt auch nochmal, wie Profisport sein kann und was auch mit Mannschaften im Kopf passieren kann. Nochmal, das müssen wir auch ganz ehrlich sein, das ist natürlich heute auch ein Spiel gewesen. Und wir haben alle gesehen, dass es im ersten Drittel auch sehr eng war. Und natürlich hilft uns dann das 1-0. Dann springt diesmal vielleicht auch eine Scheibe etwas glücklicher. Und man hat eine gewisse Leichtigkeit in der Mannschaft angesehen. Ja, das ist so. Und freut mich auch, dass diese Leichtigkeit zurück ist. Und nochmal, ich möchte die Jungs dann auch ein Stück weit in Schutz nehmen, weil, können Sie mir wirklich glauben, keiner verliert gerne 17 Mal in Folge. Also wir hatten Anfang Februar, habe ich diese Aussage getätigt, aus voller Überzeugung. Da war ich voll fest davon überzeugt, dass wir mit Mike Stewart die Kurve kriegen und auch in die neue Saison gehen werden. Und dann äußere ich das auch genauso, ohne irgendeine Einschränkung. Und wir hatten dann die Länderspielpause und da die Gelegenheit auch, und Mike Stewart hatte auch die Gelegenheit dann nochmal, und das hat er auch getan, mit allen Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen, an Stellschrauben zu drehen, mit vollem Engagement nochmal einzuwirken. Es hat am Ende aber nicht funktioniert. Und dann sind nochmal 4 Spiele verloren gegangen und das hat nochmal eine Dynamik und eine Wucht entwickelt, wo ich als Geschäftsführer auch in der Verpflichtung bin, meine Überzeugung dann nochmal zu überprüfen. Und das hat sich verändert. Die Überzeugung war nicht mehr da bei mir und Faktenlage war auch entsprechend. Und wenn ich dann als Geschäftsführer es so einschätze, dass der Verein Schaden nimmt, dann geht es am Ende nicht mehr um Mike Stewart und dann geht es auch nicht um Philipp Walter oder dass der möglicherweise kritische Fragen bekommt oder auch mal eine Ohrfeige, eine verbale Ohrfeige von Fans bekommt. Dann geht es darum, dass ich eine Kurskorrektur vornehme im Sinne des Vereins. Dass wir an einem Punkt waren, wo wir sagen, wir kommen hier nicht weiter, es geht nicht mehr. Diese Konstellation ist nicht mehr tragbar, auch für die Zukunft nicht mehr. Da ist, ich habe es vorhin gesagt bei Magenta, diese Serie ist ein Biest, das ist ein Monster. Das hat wahrscheinlich auch keiner von euch jemals im Profisport so erlebt. Und das macht was. Das macht was mit einer Mannschaft, das macht was im Binnenverhältnis, das macht was mit einem ganzen Verein. Und irgendwann bist du an dem Punkt, wo der Verein Schaden nimmt. Und dann muss ich als Geschäftsführer in der Verantwortung stehend auch dann sagen, ich mache eine Kurskorrektur. Ich kann natürlich auch sagen, boah, das habe ich vor 3 Wochen gesagt. Wenn ich das jetzt ändere, stehe ich aber vielleicht irgendwann mal vor 20 Reportern und muss ich rechtfertigen. Aber das ist dann mein Problem. Und das ist nicht relevant, sondern die Kölner Haie sind relevant und nicht, ob ich ein paar kritische Fragen dann beantworten muss. Darum geht's.
Nee, das ist schon der Kredit geht schon zu der Mannschaft, geht zu den Spielern. Also klar, es wird mit der Mannschaft gesprochen und ein paar Sachen erklärt, aber insgesamt ist das Resultat der Arbeit der Jungs und die haben heute ein gutes Spiel gemacht und verdient gewonnen. Ja, wir haben schon Sachen, wo wir darauf aufbauen wollen und wir haben heute ein paar gute Sachen gemacht. Wir haben kontrolliert mit der Scheibe gespielt, haben gute Aufbaupässe gemacht und haben einfach ein gutes Eishockeyspiel gemacht. Auch die Qualität war gut, Scheibenkontrolle und insgesamt, ich glaube, rundherum kann man zufrieden sein mit der Mannschaft. Und natürlich wollen wir jetzt ins nächste Spiel ein bisschen mit Selbstbewusstsein reingehen, wissen, wie es geht und dann wieder mit der gleichen Einstellung. Ja, das erste Tor, ganz klar, es war ein wichtiges Ding. Das ist vielleicht ein spielentscheidendes Tor gewesen. Aber ich hatte das Gefühl, dass wir nicht viele Torchancen abgegeben haben im ersten Drittel und gut in der Defensive standen. Gustav war gut, hat uns den Rückhalt gegeben und insgesamt war die Abwehrleistung gut. Ja, da gibt es schon Ansätze, aber ich will gar nicht zu viel da reingehen und aus dem Nähkästchen plaudern. Ich glaube, haben die Spieler einfach heute ein sehr gutes Hockeyspiel gespielt, sind mit der Situation gut umgegangen und haben Weg gefunden, heute gegen eine gute Wolfsburger Mannschaft 3 Punkte zu holen. Und das ist das Wichtigste im Moment. Und jetzt halten wir das Bild ganz klein, denken nicht zu weit voraus und konzentrieren uns aufs nächste Spiel. Na, ich nehme da keinen Kredit. Das ist die Arbeit des Coaching-Staffs, der Stewie hat da eine große Hand drin. Und ich glaube, insgesamt war es einfach, dass die Jungs die Vorgaben einfach ein bisschen besser umgesetzt haben. Warum, weshalb, kann man gar nicht so drauf eingehen. Auf jeden Fall war die Energie da, der Wille war da und wir haben halt rundherum gut gespielt. Ja, mir hat das erste Drittel ganz gut gefallen, weil ich kenne Pats, seine Mannschaften sehr, die spielen sehr diszipliniert, die geben dir nicht viele Torchancen. Und ich wusste, dass das Ziel war, im Spiel zu hängen, dass es 0-0 steht, 1-1 steht, 2-2 steht. Und wie wir aus dem ersten Drittel sicherlich mit dem 1-0 raus, das kann auch 0-0 sein, aber ich habe das Gefühl gehabt, dass die Konzentration da war und die Bereitschaft zu stoppen, zu starten, 4 Schritte zu laufen und die Kleinigkeiten gut zu machen. Nee, das ist schon was Besonderes. Da brauchen wir nicht, das wäre nicht die Wahrheit, wenn ich da sagen würde, dass es nichts Besonderes für mich ist. Das ist was Besonderes, weil sonst wäre ich auch nicht wieder zurück nach Köln gekommen. Ich freue mich riesig, hier zu sein. Ich freue mich auf die Arbeit mit der Mannschaft und um mit Stolz hinter der Wanne zu stehen und hoffe, dass wir in den nächsten Spielen auf dieses Spiel aufbauen können und einen guten Job machen. Aber ich glaube, dass die Mannschaft ganz gut aufgestellt ist. Ich habe sicherlich, denke ich, weiß ich nicht, ob sie gut genug ist, in den Top 4 anzugreifen. Aber ich habe das Gefühl, dass wenn wir gesund sind und die Energie stimmt und die Entwicklung der Mannschaft weitergeht, hast du schon die Möglichkeit, wenn du nicht gerade so ein Pech hast wie die Jungs, da gehört ja auch Pech dazu, wenn du die Spiele mit einem Tor verlierst. Wenn du diese nicht so viel Pech hast, dann bist du sicherlich eine Mannschaft, die ums Viertelfinale spielen kann.